Hallo Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sind immer noch in Sao Paulo. Hier hat gestern ein wirklich spannendes Rennen stattgefunden. Max Verstappen mit der großen Aufholjagd aus der Boxengasse bis aufs Podium. Aber Schmidti, Ehre wem Ehre gebührt. Lando Norris hat das Rennen gewonnen, hat die WM-Führung weiter ausgebaut. Er war ja in letzter Zeit oder in diesem Jahr nicht immer so konstant. Jetzt schon das zweite sehr gute, starke Wochenende hintereinander. Siehst du bei ihm auch so eine Entwicklung, einen Reifeprozess?
Ja, ein Reifeprozess und er hat natürlich jetzt einen Lauf. Er hat unheimlich viel Selbstvertrauen. Das hat sich im Qualifying gezeigt, als er im ersten Versuch vom Q3 einen Fehler hatte und da war er nur Zehnter. Mhm. Früher wäre er da vielleicht noch eingebrochen, aber diesmal hat er den zweiten Versuch eben perfekt hingekriegt. War wieder die Pole Position, wie du schon gesagt hast, ja, alles gewonnen, was zu gewinnen gab an diesem Wochenende. Sprint, Hauptrennen, beide Qualifyings. Also er ist jetzt wirklich auf einem guten Weg, Weltmeister zu werden. Piastri ist genau das Gegenteil und Max Verstappen liegt halt einfach schon zu weit zurück. Das ist 49 Punkte, das sind zwei Siege. Ja. Also da wird es schon ganz schwer. Verstappen muss auf einen Ausfall von Norris hoffen.
Ja, Piastri, du hast ihn schon erwähnt. Genau das Gegenteil. Hat so ein bisschen den Faden verloren. Andreas Della vermutet ja oder erzählt uns ja jetzt schon ein paar Rennen, dass es hauptsächlich an den Streckenbedingungen liegt oder an Asphalt. Glaubst du das oder ist da auch so eine psychologische Seite dahinter?
Vielleicht ist da ein Stück Wahrheit drin, aber ich glaube, da spielt viel die Psychologie mit. Er steht massiv unter Druck. Der Fehler im Sprint war eigentlich unnötig und jetzt auch im Rennen hat er wieder es war einfach zu optimistisch, dieser Angriff auf der Innenseite. Es war stark gemacht, aber es musste ihm dann klar sein, dass es unheimlich eng wird da in der ersten Kurve, vor allem innen drin. Da kann er nicht ganz so spät bremsen, da sind Bodenwellen wie die anderen. Er war ja schon auf gleicher Höhe, vielleicht sogar ein Stück vorne von Antonelli, aber Antonelli konnte später bremsen, dadurch hatte er wieder die Nase vorne. Ja. Und dann wurde es halt eng und dann gibt es diese Strafe und mit 10 Sekunden Strafe kann man heute da vorne nichts mehr ausrichten. Und es war wieder der fünfte Platz, ist ja schon dreimal hintereinander Fünfter geworden, das ist jetzt sein Stammplatz. Ich glaube, die Nummer ist fast durch, also würde mich wundern, wenn der sich nochmal erholt.
Ja, Max Verstappen, hast du ja schon erwähnt, auch quasi raus aus dem WM-Kampf jetzt, einfach zu groß der Rückstand bzw. zu wenige Rennen übrig. Red Bull lange im Irrgarten mit dem Setup, dann am Sonntag lief es plötzlich wieder sensationell gut. Was haben die geändert? Was lief vorher falsch?
Ja, es war eigentlich wieder so eine Achterbahnfahrt, wie wir sie eher in der ersten Saisonhälfte erlebt haben, weil nach der Sommerpause waren sie eigentlich sehr stabil und haben meistens relativ schnell ein gutes Setup gefunden. Diesmal war es so, Freitag ging gar nichts. Ja. Dann hat man zwischen dem Sprint und dem Qualifying auf den alten Unterboden zurückgebaut. Also der alte Unterboden heißt, das ist der Unterboden, der in Monza kam, der ja wirklich eingeschlagen ist und nicht der, der in Mexiko nochmal nachgerüstet wurde. Hat das Setup versucht anzupassen, ist komplett in die Hose gegangen und hat dann entschieden, okay, 17. Startplatz oder Start aus der Boxengasse macht nicht viel Unterschied. Wir müssen nochmal umbauen, weil wenn wir so fahren wie in der Qualifikation, fahren wir hinterher. Ja. Hat das Auto nochmal komplett umgebaut. Pierre Vacher hat mir erzählt, der Technikchef, wieder totales Risiko. Typisch Red Bull, das ist in ihrer DNA drin. Sie gehen mit einem volles Risiko. Sie haben auch noch einen frischen Motor eingebaut. Das bringt vielleicht auch nochmal ein, zwei Zehntel. Denn die Motoren, wenn sie altern, verlieren natürlich PS. Man ist sogar, sagen wir mal, man hat sogar in Kauf genommen, dass dieser neue Motor, weil er ja aus Performancegründen eingebaut wurde, dass der ins Budget Cap übergeht. Mhm. Das heißt also, offenbar ist da noch ein bisschen Luft, denn so ein Motor, glaube ich, das ist so ein Fixpreis von 1,2 oder 1,4 Millionen Dollar. Das schlägt schon ganz schön heftig ins Budget. Also, wie gesagt, Red Bull, volles Risiko und ist dafür belohnt worden. Das Auto war komplett anders am Sonntag als in den Tagen davor.
Ja, Red Bull hat ja relativ lange auch entwickelt am Auto, viele Upgrades gebracht. Glaubst du, dass die dafür nächstes Jahr bezahlen müssen? Also dieses Jahr hat es sich ja nicht ausbezahlt, jetzt, wenn Verstappen das nicht schafft mit dem Titel.
Sie bezahlen auf jeden Fall insofern, dass sie weniger Windkanalzeit hatten für das 2026er Auto. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das Budget ist bestimmt bis an die Grenzen ausgelastet. Also viel geht da nicht mehr. Die dürfen sich jetzt keine großen Unfälle mehr erlauben. Also bei Verstappen sind wir uns ja relativ sicher, dass es nicht passiert. Aber auch der Tsunoda muss jetzt probieren, dass er auf der Bahn bleibt. Ja. Weil ich glaube nicht, dass da noch produktionsmäßig viel drin ist. Es ist ein Risikospiel, das sind sie aber 2021 schon mal eingegangen, du kannst dich erinnern. Ja. Haben sie auch bis zum Ende entwickelt im WM-Kampf gegen Hamilton und 2022 sind sie Weltmeister geworden.
Ja, damals gab es aber noch Adrian Newey.
Da gab es noch Adrian Newey, das stimmt. Und die Regeländerung war nicht ganz so groß, wie sie jetzt ist.
Ja. Mercedes hat im Kampf um WM-Platz 2 in der Teamwertung gestern am besten gepunktet, mit beiden Fahrern weit vorne gelandet. Mercedes hat gar keine Upgrades gebracht in den letzten Rennen, fühlt sich aber so an, als wäre der Silberpfeil doch stärker geworden. Wie ist das möglich?
Ja, das hat sich schon des Öfteren in dieser Ground-Effect-Ära gezeigt. Immer wenn Mercedes so eine längere Phase hatte, wo keine neuen Teile ans Auto kommen, werden die besser und besser. Dann beginnen sie ihr Auto zu verstehen. Andrew Shovlin hat uns ja gesagt, das stimmt schon. Manchmal sind die neuen Teile ein bisschen verwirrend. Man weiß ja nicht, woran liegt. Liegt es an uns, weil wir das Auto falsch abgestimmt haben? Oder liegt es an den Teilen, dass es nicht so läuft, wie gedacht? Mercedes ist jetzt wirklich, kann man schon sagen, fast konstant die zweite Kraft. Ja. Mein Kimi Antonelli hat wirklich das Gleiche gemacht wie Norris. Er wurde halt immer Zweiter, aber auch in allen Disziplinen. Ja. Und er ist sein bestes Rennwochenende gefahren, muss man wirklich sagen. Er ist erwachsen geworden. Ja. Wenn er das jetzt durchzieht, dann wird er wahrscheinlich vielleicht seiner Rolle als Wunderkind doch noch gerecht.
Ja, ich wollte gerade fragen, hat der Russell jetzt wirklich gut im Griff gehabt? Er ist noch ein bisschen inkonstant, man hat es ja auch in der Europasaison gesehen. Aber glaubst du, von deinem persönlichen Gefühl, ist er der Mann der Zukunft bei Mercedes?
Er ist sicher der Mann der Zukunft, ja, auf jeden Fall, weil Toto Wolff hat gestern auch nochmal erzählt, Leute, die Formel 1 ist so komplex, von der Technik der Autos her, vom Verständnis für die Reifen, von überhaupt der ganzen Strategie, für so einen jungen 18, jetzt inzwischen 19-Jährigen, ist es wahnsinnig viel, was er da schlucken muss. Und Europa, natürlich, da kommt er an die Rennstrecken, denkt, die kenne ich alle, alles ganz einfach, dann ist es eben doch nicht so einfach. Ja. Dann strauchelt er und dann kommt er an Rennstrecken, wo keiner was von ihm erwartet und da ist er plötzlich gut. Miami, die Sprintpole, ja. Montreal, der dritte Platz, hier der zweite Platz. Da sieht man, wenn dann dieser Druck weg ist und er eigentlich nur gewinnen kann, dann wird es besser und das wird er lernen. Er wird auch lernen müssen, dass er auf Strecken, wo der Druck da ist, also zum Beispiel sein Heimrennen, Imola, wo der Druck sehr hoch ist, dass er da abliefert.
Ja, ganz anders lief es bei dem Mann, den er ersetzt hat bei Mercedes, Lewis Hamilton, wieder ein schlechtes Wochenende, auch in den Qualifyings. Glaubst du, dass der nochmal die Kurve kriegt in diesem Jahr oder dann auch im nächsten Jahr?
Also in diesem Jahr sicher nicht mehr. Er muss darauf hoffen, dass ihm das nächstjährige Auto besser passt. Es sind ja auch, ist ja auch eine andere Fahrzeuggeneration, die da auf uns zukommt. Aber in dem Jahr, glaube ich, kriegt er die Kurve nicht mehr. Und er ist einen ordentlichen Sprint gefahren, kam ja ganz gut nach vorne von einer schlechten Startposition aus. Ja. Aber im Rennen, da muss man sagen, also okay, die Startkollision, da war er vielleicht sogar Opfer, aber die Nummer mit dem Colapinto darf ihm nicht passieren. Ja. Da muss er erfahren genug sein, dass er dem da hinten drauf fährt. Auch wenn das Auto vielleicht von dem Schlag gegen Sainz dann ein bisschen eine Macke hatte, der darf dem da hinten nicht drauf fahren.
Ja, mit Leclerc auch rausgefallen, Doppelausfall, null für Ferrari am Sonntag.
Der dritte schon, muss man in dem Fall sagen. Ja. Also in Shanghai sind ja beide disqualifiziert worden. Und dann hatten wir ja nochmal ein Rennen in Zandvoort, wo beide in der gleichen Kurve gecrasht sind. Also diesmal auch zwei Unfälle, wobei man sagen muss, Leclerc war wirklich bei diesem Dreikampf der am wenigsten Schuld hat. Ja. Also er war das Opfer.
Ja, du hast schon ein bisschen drüber gesprochen. Die Strafe für Piastri, war die gerechtfertigt? Es gab ja unterschiedliche Meinungen gestern im Fahrerlager.
Ja, ich meine, das ist heute so üblich. Piastri hat sich verbremst dann. Also er war extrem spät auf der Bremse an einer Stelle. Wir hatten es ja schon angeschnitten, wo es kritisch ist, weil da innen eine Bodenwelle ist. Und dann ist er halt fällig aufgrund der Richtlinien. Und die sind halt nun mal geschrieben. Und solange es geschriebene Regeln gibt, gibt selbst Fred Vasseur zu, kann man wenig machen. Und die Fahrer wollten es so. Also dann dürfen sie sich auch nicht beschweren, wenn sie da eine Strafe kriegen. Allerdings hat Leclerc auch ins Feld geführt, also eine gewisse Mitschuld gilt auch Kimi Antonelli. Er musste wissen, dass da links noch einer ist. Er hat dem Piastri extrem wenig Platz gelassen und hat quasi sein Schicksal herausgefordert. Ja. Antonelli hat dann gesagt, ja, er wusste, es ist rechts und links ein Auto, aber ich sehe die ja gar nicht. Ja. Die sind beide im toten Winkel und war halt die Berührung unausweichlich. Man muss dazu sagen, er hat ein Schweineglück gehabt. Er wurde ja von Piastri in Leclerc reingeboxt und ohne den Leclerc hätte der sich gedreht. Ja. Also der Leclerc hat wieder gerade gerichtet, den Mercedes. Und es war am Ende nur die Lenkung ein bisschen krumm. Ansonsten war der Mercedes eigentlich so wie vorher.
Ja. Wie siehst du generell jetzt den Kampf um WM-Platz 2 in der Konstrukteursmeisterschaft und will man überhaupt diesen zweiten Platz haben? Es bedeutet ja auch weniger Windkanalzeit für nächstes Jahr.
Ja, ich glaube, es bedeutet weniger Windkanalzeit, aber es bedeutet natürlich auch weniger Geld. Der Unterschied zwischen Platz 2 und Platz 4 war im letzten Jahr 21 Millionen Dollar.
Bevor wir ins Mittelfeld kommen, müssen wir noch mal kurz Max Verstappen erwähnen. Der hat ja wieder wie im letzten Jahr eine sensationelle Aufholjagd geliefert. Hätte fast sogar gewinnen können, hatte man das Gefühl am Ende. Wie siehst du da die Strategie von Red Bull?
Ja, das Strategieprogramm von Mercedes witzigerweise hat Max Verstappen als Sieger gehabt. Zu dem Zeitpunkt, als er kurz vor seinem letzten Boxenstopp stand. Ja. Da gibt es mehrere Meinungen dazu. Wie gesagt, Mercedes hat behauptet, wenn er diesen Speed hätte gehalten, hätte er vielleicht gewinnen können. Sowohl Laurent Mekies, der Teamchef, als auch Pierre Bachet, der Technikdirektor, haben gesagt, nee, das wäre zu optimistisch gewesen. Wir haben schon Ansätze gesehen bei diesem zweiten Medium-Reifensatz, den er da benutzt hat, ja, dass die Rundenzeiten abbauen. Tatsächlich, wenn man sich die Rennhistorie anschaut, die beiden Runden davor ist Lando Norris jeweils eine halbe Sekunde schneller gewesen und die Reifen wären ja immer schlechter von Verstappen, wenn er eben auf diesem Satz geblieben wäre. Es wäre am Ende eng gewesen und Pierre Bachet hat mir gesagt, ich glaube, wir wären, wenn wir draußen geblieben wären, sogar nur Fünfter geworden. Uns hätte auch noch der Piastri aufgefressen.
Dabei hat die Aufholjagd von Max Verstappen ja gar nicht gut angefangen. Man musste früher in die Box mit einem Reifenschaden. Wie hat sich das dann ausgewirkt?
Ja, ich glaube, das, was von außen als Pech angesehen wurde, war am Ende Glück. Denn Max Verstappen ist auf dem harten Reifen gestartet. Das war für mich ein bisschen eine Überraschung. Das ist eher eine konservative Lösung. Aston Martin hat das ja auch gemacht. Das ist voll auf die Nase gefallen. Der harte Reifen war einfach schlecht. Und Red Bull konnte froh sein, dass sie den früh losgeworden sind. Denn wenn Max Verstappen ohne diesen Reifenschaden hätte er bestimmt 20, 25 Runden aushalten müssen mit diesem harten Reifen, hätte zu viel Zeit verloren. Er wäre auch nicht in der Lage gewesen, sich so durchs Feld dazu klügen, wie er es dann tatsächlich gemacht hat. Also insofern, in dem Fall war Pech auch ein bisschen Glück.
Er hatte ja noch die VSC-Phase, dass er da noch ein paar Sekunden eingespart hatte. Ja, kommen wir direkt aufs Mittelfeld dann zu sprechen. Olli Bearman war bester Mann vom Verfolgerfeld, wie schon in Mexiko. Haas sah ja in Mexiko vor allem bei der Traktion stark aus. Und jetzt haben sie gezeigt, das ist ein richtig gutes Rennauto geworden.
Ja, also wenn sie tief fahren können, dann sind sie vor allem in den langsamen Kurven stark. Traktion ist eine Sache, aber auch ein guter Abtrieb in langsamen Kurven. Bearman hat natürlich auch ein bisschen von der Strategie profitiert. Haas hat das richtig gut gemacht. Die haben ihn immer in saubere Luft gebracht, also freie Fahrt. Er musste nur einmal nach dem zweiten Boxenstopp drei Leute überholen, hatte dann aber immer gut Luft zum Rassel und das war sein Gewinn. Ja. Die hinter ihm, seine Gegner, haben sie ja mit der Einstoppstrategie probiert, Liam Lawson und Nico Hülkenberg. Und die sind natürlich deutlich häufiger dann im Verkehr gefahren.
Ja, du hast Liam Lawson schon angesprochen, zusammen mit Isaac Hadjar doppelt gepunktet für die Racing Bulls. Am Ende beinahe in die Kiste gefahren. Was würdest du als Teamchef in dem Moment denken? Muss man da nicht eine Stallregie aussprechen?
Eigentlich ja, aber das Problem war, es hing natürlich Nico Hülkenberg noch dazwischen, der hätte profitieren können. Hülkenberg war schneller als Lawson, er kam aber nicht vorbei. Hülkenberg hat uns ja nach dem Rennen noch erzählt, wir hatten einen Spur zu viel Abtrieb. Das gleiche Problem hatte er schon vorher im Rennen. Ja. Da hing er ewig hinter Alexander Albon fest. Wenn Hülkenberg meinte, wenn er schneller an dem Albon vorbeikommt, dann fährt er mit Bearman um Platz 6. Er hatte einen richtig guten Speed und man muss natürlich bedenken, wenn man dann im Verkehr fährt, leiden ja auch die Reifen und halten nicht so lange. Hülkenberg kam, glaube ich, so Runde 36 oder 37 rein, musste dann die Hälfte des Rennens auf dem Softreifen durchhalten. Lawson hat es anders gemacht. Ja. Er fing auf dem Softreifen an, kam schon in Runde 19 an die Box, musste dann ein langes, langes Rennen auf Medium fahren. Also er ist über 50 Runden da gefahren. Muss man auch sagen, Hut ab, dass er das so durchgezogen hat. Die beiden Einstopper, es hat sich eigentlich für sie schon ausgezahlt, wobei es bei Hülkenberg hätte noch besser enden können.
Ja, Platz 9 für Hülkenberg, ist es genug im Kampf um Platz 6?
Glaube ich nicht. Toro Rosso hat natürlich jetzt mit den Plätzen 7 und 8 richtig gepunktet. Mhm. Der Haas ist auch immer groß dabei. Sauber macht jetzt nicht gerade den Eindruck, als würden sie von irgendwelchen Strecken noch so profitieren können, dass sie an den beiden vorbeifahren. Auch Aston Martin ist jetzt wieder in Schwierigkeiten gekommen. Sie haben zwar 3 Punkte aus dem Sprint geholt, aber ansonsten im Rennen eigentlich eher eine erbärmliche Leistung. Es ging schon mal los, weil sie halt die Autos höher setzen mussten zwischen Sprint und Hauptrennen. Das hat sie mehr betroffen als andere. Deswegen waren sie im Hauptrennen nicht so gut. Dann natürlich die falsche Taktik mit den harten Reifen. Also das wird jetzt ganz, ganz schwer für Sauber, da noch einen Platz gut zu machen.
Ja, wir müssen beim Thema Sauber auch noch über Gabriel Bortoleto sprechen. Ja. Der heftige Crash ja schon im Sprint und gestern nochmal einen Frontflügel kaputt gemacht. Da werden die Ersatzteile langsam knapp.
Ja, jetzt werden sie wirklich knapp. Also schon nach dem Crash, den beiden Crashs am Samstag, hat Mattia Binotto gesagt, es darf jetzt nicht mehr viel dazukommen. Wir können eigentlich nichts mehr produzieren. Wir sind am Limit mit dem Budget Cap. Und sie müssen ja da jetzt aus ein paar kaputten Flügeln ein paar ganze machen wieder. Und da leidet natürlich auch die Aerodynamik, weil dann, wenn zu viel repariert wird, das ist nicht gut. Also Bortoleto muss man sagen, hat sich heuer so durch die Saison gezogen, dass die Rookies bei ihren Heimrennen versagt haben. Das muss man ganz klar sagen, da ist zu viel Druck da. Ich war gestern mal im Sauberpavillon gestanden und Bortoleto musste von einem Tisch zum anderen gehen. Da kamen Freunde, kam Familie, kamen Leute, die halt dachten, es ist wichtig, sich mit Bortoleto fotografieren zu lassen. Binotto hat nur gesagt, zu viel Ablenkung, aber was willst du machen? Das Gleiche traf auf Kimi Antonelli in Imola zu, das Gleiche traf auf Olli Bearman in Silverstone zu.
Das Rennen war gestern klasse, viel Action, viel überholt. Jetzt wird aber schon über die Zukunft diskutiert. Es gab ja einige Rennen, die davor waren, die nicht so spannend waren. Ein Vorschlag, der im Raum steht, 2 Pflichtboxenstopps, wird jetzt, glaube ich, in der Formel-1-Kommission diese Woche diskutiert. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es gibt 3 Vorschläge. Einmal sind 2 Pflichtboxenstopps, das andere sind maximale Kilometerlaufleistung für einen Satz Reifen. Und das dritte ist, dass man jede Mischung mindestens einmal benutzen muss, was ja gleichbedeutend mit 2 Stopps ist. Das ist die einzige, dieser dritte Vorschlag, der kommt von Flavio Briatore, ist der einzige, der, sagen wir mal, zumindest überlegenswert wäre. Ich halte ja nichts davon. Ich finde, je mehr Freiheiten, umso mehr Möglichkeiten gibt es, sich zu differenzieren. Je kleinteiliger das Reglement ist, umso einfacher ist es für die Teams, die beste Lösung zu finden. Wir haben es in Monte Carlo gesehen, 2 Pflichtboxenstopps. Es war keine Spur besser als ein normales Monte Carlo-Rennen. Also wie gesagt, man sollte da auch nicht zu schnell panisch werden. Wir hatten einen ordentlichen Grand Prix Mexiko, wir hatten einen sehr guten Grand Prix von Brasilien. Ja. Es kommt halt mal vor, dass 3-4 Rennen hintereinander langweilig sind. Und, man muss da nicht immer gleich alles ändern. Wichtig ist, und das hat Stefano Domenicali gesagt, alles, was wir jetzt besprechen in dieser Sitzung, auch die Länge der Rennen, die Länge der Sprints, das Format des Sprints, das ist Zukunftsmusik. Also nächstes Jahr kommt ein komplett neues Reglement, ganz anderes Auto, eine ganz andere Dynamik in den Rennen. Ja. Lasst uns abwarten, was da passiert. Wenn es super ist, warum sollen wir was ändern? Wenn es wirklich problematisch wird, haben wir immer noch die Chance, eine Korrektur einzufügen.
Ja, in Katar gibt es wahrscheinlich auch 2 Boxenstopps. Das hat aber einen anderen Grund, oder?
Hat einen anderen Grund. Wir hatten ja 3 Rennen in Katar, 21, 23, 24. Mhm. Jedes Mal gab es Theater mit den Reifen. Einmal hat sich die Lauffläche abgelöst von der Karkasse. Bei den beiden anderen Rennen gab es Reifenschäden im letzten Jahr auch. Letztes Jahr hat Pirelli den Teams eine Laufzeit von maximal 24 Runden empfohlen, nicht vorgeschrieben. Was passiert? Die Teams sind natürlich schlauer. Aus strategischen Gründen sind da einige viel, viel länger gefahren. In der 34. Runde sind bei Sainz und Hamilton ist der linke Vorderreifen geplatzt. Ja. Das will man vermeiden. Jetzt soll es in Absprache mit den Teams eine Regelung geben, dass man eben eine Laufzeitbeschränkung macht für die einzelnen Sätze.
Ja, und nächste Zukunft ist aber erstmal Las Vegas. War ja letztes Jahr ein verrücktes Rennen, hat komisches Ergebnis gegeben mit einem deutlichen Mercedes-Sieg. Wen siehst du da vorne? Wieder Mercedes, wieder dieselbe Verhältnis?
Eigentlich wieder Mercedes. Was spannend sein wird, die beiden ersten Las Vegas-Rennen wurden auch dadurch bestimmt, dass die Reifen gekörnt haben. Mhm. Und dadurch wurden einige wirklich auf den falschen Fuß erwischt. Einige waren schnell für ein paar Runden und plötzlich sind die komplett eingebrochen, hat sich später wieder erholt. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, ist ein Fragezeichen, denn Pirelli hat eigentlich in dem Jahr durch die neuen Reifenkonstruktionen, Mischungen, Reifen geliefert, die gar nicht mehr körnen. Also das ist eine Vokabel, die fast in Vergessenheit geraten ist. Las Vegas könnte anders sein, weil der Asphalt speziell ist und weil es eben saukalt ist. Man fährt halt abends. Ja. Und wenn das wieder zurückkommt, dann bin ich echt gespannt. Ich glaube, dann hat Mercedes die besten Karten.
Ja, McLaren hat letztes Jahr böse Probleme gehabt. Müssen die wieder zittern?
Ja, also Andrea Stella hat gesagt, wir haben wirklich Las Vegas rauf und runter analysiert und haben uns angeschaut, was wir da alles falsch gemacht haben. Und das war unheimlich viel, was wir falsch gemacht haben. Wir haben versucht, jeden Punkt abzuarbeiten und den besser zu machen, indem wir mal hofft, dass man besser dabei ist. Aber ich glaube, man weiß, Las Vegas ist jetzt McLaren nicht unbedingt der Haushoher Favorit.
Ja, aber es wird auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, unberechenbar schon im letzten Jahr. Wir sind natürlich vor Ort und berichten für Sie auf unserer Webseite. Und danach melden wir uns dann wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.